Tour de France Femme, Oui Femme, Besenwagen Femme. Der Name ist Programm. Etappe 3 der Tour de France Femme liegt hinter uns. Es gab Gossip, es gab Drama, es gab teilweise fragwürdige Taktiken. Wer zeigt die erwartete Stärke, wer struggelt und wer wächst über sich hinaus? Wir versuchen das Ganze für euch einzuordnen. Mit Ausblick auf das Zeitfahren freuen wir uns auf weitere Etappen mit Radsport vom Feinsten. Willkommen im Besenwagen Femme, der Radsport-Podcast powered by Morten. Mein Name ist Tanja Erhard und mir gegenüber sitzt
Lynn Teutenberg.
Guten Tag, Lynn.
Guten Tag.
Ich freue mich richtig, mit dir über die Tour de France Femme zu reden, weil ich jetzt die meiste Zeit auch so ein bisschen alleine vor mich hingeguckt habe. Und jetzt mit jemandem, der sich mit Radsport auskennt, über die Tour de France zu reden, freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und ich hoffe, ihr da draußen freut euch, auch ein bisschen Einblicke zu bekommen. Wir haben vielleicht wieder auch ein paar O-Töne aus der Schweiz bzw. Frankreich gesammelt und wollen jetzt einfach mal über die Tour bis hierhin sprechen.
Genau, es ist ja schon viel passiert, ersten drei Tage. Auf jeden Fall spannend zuzugucken. Ich freue mich auch auf alles das, was jetzt noch kommt.
Voll.
Wir sind jetzt quasi Dienstagmorgen quasi live. Heute Abend kommt die Folge raus und heute dann ja vierte Etappe Zeitfahren. Das wird auch sehr spannend, denke ich.
Denke ich auch. Sollen wir damit anfangen oder sollen wir erstmal vorne anfangen?
Lass uns vorne anfangen.
Okay, wir fangen bei Etappe 1 an. Es ging los. Wir haben darüber gesprochen, dass die Etappen härter aussehen als gedacht. Wir haben aber, glaube ich, wie alle anderen auch, so ein bisschen Lorena Wiebes unterschätzt anscheinend. Also ich glaube auch so wie alle, die da im Feld waren und sich wahrscheinlich dann plötzlich gedacht haben, ach, Wiebes ist ja noch da.
Ja, es war total verrückt. Also damit hätte ich wirklich auf Etappe 1 gar nicht gerechnet, muss ich sagen.
Nee, ich glaube halt schon, hat man dann ja jetzt auch auf Etappe 3 gesehen, dass so diese kurzen, punchieren Climbs, die auch so ein bisschen Klassiker-Charakter haben, die kann sie halt fahren, einfach weil sie die Power hat. Und dass sie dann aber am Ende das Tempo mitgeht, wo man ja gesehen hat, so viele waren nicht mehr übrig. Und man hat ja auch trotzdem gesehen, dass wir mit unserer Einschätzung insofern nicht so falsch waren. Also im Sinne von, die Etappen sind deutlich härter als gedacht, weil einfach Fahrerinnen wie eine Kopecky trotzdem auch schon Zeit kassiert haben und weil einfach Zeitabstände schon groß sind und weil natürlich kam da auch Hitze und Stürze dazu, aber einfach schon Leute ums Zeitlimit gekämpft haben auf den ersten beiden Etappen. Das heißt, ich glaube, grundsätzlich spricht es eher für Wiebes und nicht dafür, dass die Etappen doch leichter waren als gedacht, sondern ich glaube, es war so hart, wie wir es antizipiert hatten.
Ja, genau. Ich habe auch ein Interview von dem sportlichen Leiter von Wismar gesehen, der dann gefragt wurde, ob quasi sie unzufrieden sind mit der Leistung von Marianne am ersten Tag und so. Und dann hat er gesagt, Marianne ist erwartend gefahren. Also sie haben nicht erwartet, dass sie quasi besser fährt. Es ist nur, dass Lorena quasi alle Erwartungen übertroffen hat und außerordentlich gut gefahren ist an dem Tag. Also da diese Steigung da am Ende, wie sie da noch mitgefahren ist, das war auf jeden Fall mega stark.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen dieses, ja, aus dem Giro rausgeflogen, nochmal gut Zeit für Vorbereitung. Und das Grundproblem bei Wiebes, die Jahre davor, wo sie, sag ich mal, an Bergen gestruggelt hat, war ja auch eher ein, sag ich mal, ein Trainingsproblem, weil sie halt Spaß am Radsport hat und, glaube ich, auch vor allem Spaß am Rennen fahren. Aber vielleicht nicht unbedingt an, ich mache jetzt irgendwie 4 Wochen Höhentrainingslager und mache die langen Kilometer und quäl mich die Berge hoch. Und vielleicht war sie dadurch einfach ein bisschen dazu gezwungen, mal ein bisschen ruhiger zu machen und sich auf das Training zu fokussieren und hat jetzt einfach nochmal nochmal einen rausgehauen, weil dass sie eine Sprinterin auf einem komplett anderen Niveau war, wussten wir. Und dass sie, wenn sie im Finale dabei ist, das Ding auch solo gewinnen kann, ohne irgendeinen Anfahrer oder eine Anfahrerin. Hat sie dann auch auf Etappe 2 gezeigt, aber wirklich in diesem Uphill-Finish, das war schon respektabel.
Ja, auf jeden Fall. Da waren halt einfach sonst gar keine Sprinterinnen mehr da, nur noch bergfeste Fahrerinnen. Und wie sie sich da rüber gekämpft hat oder da hochgekämpft hat, war schon beeindruckend. Da muss man sagen, dass den anderen Teams ja dann auch die Leute ausgegangen sind. Ich meine, AG und Schön, sie sind da reingefahren, die wollten das hart machen für Kim LeCourt, die halt auch super stark war an dem Tag oder generell jetzt schon die ersten Tage. Aber die hatte dann einfach keine Helferin mehr. Die ist ja dann relativ früh alleine schon losgefahren an der Steigung. Aber der haben dann die Leute gefehlt, um das richtig schnell zu machen, um dann halt eben Lorena und so abzuhängen.
Genau, also sie war ja eigentlich mein Guess für den ersten Tag, wird am Ende Zweite. Letizia Borghesi fährt da in den Anstieg für sie rein, muss man sagen, die kam, glaube ich, von relativ weit hinten, weil plötzlich war sie dann da, hat es von vorne nochmal gepaced. Aber ich glaube, musste dann auch dem ganzen Tribut zollen, dass sie so ein bisschen von hinten erst nach vorne musste und ist dann trotzdem stark gefahren. Aber wie du sagst, wahrscheinlich einfach ein Ticken zu früh schon alleine, um eben Wiebes loszuwerden. Was man noch betonen muss eigentlich, dass Paternoster und Balsamo auch noch da waren, zumindest am Anfang des Anstiegs, dann aber Sturz Paternoster, wo es auch noch so ein witziges Interview gab mit Balsamo.
Da ist bestimmt richtig gute Stimmung in der italienischen Nationalmannschaft dann jetzt.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Also beides Italienerinnen und Balsamo sagte halt so ungefähr, es ist halt immer die gleiche Fahrerin. Also sie hat sie
die halt nicht aus ihren Fehlern lernen und sowas.
Genau, sie hat sie nicht benannt, aber man musste sich nur dieses Video anschauen und dachte sich so, ja gut, jetzt weiß ich, wen du meinst.
Ja, ich meine, das ist halt auch ein offenes Geheimnis. Also jeder weiß, dass Letizia Paternoster öfter stürzt und halt in vielen Situationen halt auch ohne Angst vor Verlust quasi reinhält und einfach hofft, dass die Lücke aufgeht. Ja, ist natürlich eine schwierige Aussage, gerade unter Landskolleginnen sind ja auch auf der Bahn viel zusammen in der Nationalmannschaft unterwegs und so. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob das nochmal zu schlechter Stimmung führt. Ich meine, sie hat es jetzt nicht namentlich genannt. Vielleicht meinte sie auch wen anders. Vielleicht hat ja auch jemand davor den Sturz ausgelöst, auf den sie hinaus wollte. Wir können ja nur mutmaßen. Aber ja, ich meine, die spricht in dem Moment dann auch nur aus, was sich alle anderen auch immer denken.
Ja, das stimmt. Und manchmal ist es ja auch so the heat of the moment, dass man es dann halt mal sagt, wenn es einen schon ein paar Mal genervt hat. Und es ist ja auch immer blöd, wenn man in einen Sturz verwickelt wird und nichts dafür kann und halt genau sieht, okay, die hat sich gerade mal wieder verschätzt, in Anführungsstrichen. Vollering wurde ja auch bei dem Sturz fast rausgenommen, konnte das dann so ein bisschen an der Verkehrsinsel, wo sie sich fast aufgehängt hat, retten. Sonst hätte da natürlich auch schon ein bisschen, was den GC angeht, sich was getan. So gab es jetzt bis auf die Bonussekunden nicht viel Überraschung im GC auf der ersten Etappe. Andererseits muss man auch sagen, und das merkt man, glaube ich, auch daran, wie das Rennen aktuell gefahren wird, es macht sich, also bis auf die Sprints um die Bonussekunden, da können wir, glaube ich, gleich noch bei Etappe 3 drüber reden, aber man merkt, glaube ich, dass die Teams sich auf harte Bergetappen vorbereiten, eben auch vor allem auf die Ventoux-Etappe und dass sie jetzt nicht um Sekunden kämpfen, weil sie halt wissen, es wird wahrscheinlich nicht mit Sekunden entschieden.
Ja, ich denke auch, also da ist einfach gerade nicht der Fokus drauf, weil ich glaube, alle wissen und haben das im Gefühl, dass die Zeitabstände am Ende größer werden. Und selbst das grüne Trikot für die beste Sprinterin fand ich wenig umkämpft.
Genau. Aber
also selbst Lorena ist ja nicht auf die Sprints gefahren.
Ja, also hatte ich ja auch im Intro schon gesagt, so es gibt so fragwürdige Taktiken, wo man sich auch, glaube ich, von zu Hause aus so manchmal so denkt, hä, aber warum fährt denn jetzt keiner und warum geben die den Break direkt irgendwie 6 Minuten? Man muss aber auch sagen, was wir halt von außen auch gar nicht so richtig fühlen können, ich glaube, die Hitze ist ein krasser Faktor und ich glaube, dass da eben auch einfach aus Kostengründen und Planungsgründen dann ein bisschen weniger gemacht wird als bei den Männern. Ich weiß nicht, wer jetzt die Tour von Nils Pollitt und Rick Zabel durch den UAE-Bus gesehen hat, aber da gibt es gekühlte Handschuhe, da gibt es Slush-Maschinen. Ich glaube, da wird noch mal ein Ticken mehr gemacht und das macht vielleicht auch den Unterschied, warum jetzt die Frauen eventuell auch bei niedrigeren Temperaturen oder ähnlichen Temperaturen ein bisschen mehr leiden. als die Männerteams bei der Tour in den ersten Wochen. Aber man merkt eben auch, dass die Teams versuchen, jetzt die Kräfte zu sparen für das, was kommt, und sich halt sagen, okay, wenn ich jetzt einer Fahrerin 4 Minuten gebe, das wird sich sowieso, also es wird kein Problem sein, weil die werden am Mont Ventoux direkt 20 Minuten verlieren.
Ja, genau, auf jeden Fall. Was ich auch auf Etappe 1 total wild fand, war, dass diese Spitzengruppe, die anfänglich rausgefahren ist, so schnell loskam.
Stand, weil genau.
Ich dachte halt, ja okay, erster Tag, es geht auch ums Bergtrikot, was ja mit Sicherheit in der Spitzengruppe ausgefahren wird. Aufmerksamkeit, es gibt nicht so viele einfachere Etappen, sage ich mal in Anführungszeichen, wo halt eine Spitzengruppe auch mal irgendwie gut und weit kommen kann und so. Und die sind ja so schnell und so einfach eigentlich da weggefahren. Da war ich schon überrascht, dass da gar kein Kampf war um die Spitzengruppe.
Voll, also gerade so Rennen wie Paris-Roubaix oder auch einfach erste Woche Tour, sieht man ja immer, was es für ein krasser Kampf ist, irgendwie in den Break zu kommen, weil gerade am ersten Tag weiß jeder, da springt vielleicht ein Jersey dabei rum oder irgendwie Most Competitive Rider. Auf jeden Fall gerade für die kleineren Teams ein Podium. Und dann war das irgendwie so, ach ja, nö, ist okay, wir haben einen Break, damit sind alle happy.
Ja, also wie gesagt, da war ich auch total überrascht beim Gucken. Ich meine, auf der Etappe konnten wir zum Glück auch von Anfang an gucken, was ja bei Etappe 2 und 3 leider nicht mehr der Fall war.
Ja, und bei Etappe 3 auch wirklich schade, aber vielleicht kriegen wir da gleich noch ein bisschen O-Ton und einen Einblick aus dem Peloton, was da passiert ist, bis wir zuschauen konnten. Aber ja, am Ende war es dann auf Etappe 1 gar nicht so entscheidend, dass man es von Anfang gucken konnte, weil
die Spitzengruppe fällt erstmal raus.
Ja.
Hinten das Feld stresst sich nicht wirklich und dann ja bereitet sich eigentlich alles auf diesen finalen Anstieg drauf vor.
Was dann aber ganz interessant war, von außen zu sehen, dass ein paar Leute gestruggelt haben, von denen man es gar nicht erwartet hat. Franzi hatte Probleme im Anstieg, die scheint aber ihre Beine wieder gefunden zu haben. Das war so ein bisschen überraschend. Es gab auch einen Sturz unter den GC-Fahrerinnen im Anstieg. Am Ende hat man dann aber doch gesehen, wie schnell die Zeit innerhalb dieses einen Anstiegs auf den Breakaway gemacht wurde. Und dann hat man gemerkt, okay, die Entspannung im Peloton ist kein Misjudgment der Zeit oder der Zeitabstände, sondern wirklich, das wird am Ende crumblen und dann wird es ein, wie wir dachten, Sprint oder eine GC-Fahrerin und am Ende wird es ein Sprint für Vives.
Ja, genau. Ich glaube, der erste Tag war halt auch so ein bisschen schwierig für viele. Habe ich auch ein paar Interviews gehört und so, die dann gesagt haben, okay, wir kommen jetzt halt alle direkt aus der Höhe, da waren halt 15 bis 20 Grad und jetzt ist es hier halt auf einmal richtig heiß. Da waren die meisten halt einfach gar nicht richtig darauf vorbereitet und hatten da so ein bisschen Probleme mit der Hitze, unter anderem halt leider auch einige meiner Teamkolleginnen, die ja nicht mehr so stark vertreten sind im Peloton mittlerweile schon, die halt dann einfach mit der Hitze gekämpft haben. Und ich glaube, das war schon auch nochmal ein großer Faktor für viele. Ja, Franzi am ersten Tag unerwartet, sage ich mal, schon früher rausgefallen, aber ja, jetzt dann die letzten Tage doch wieder gut dabei gewesen. Also ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen.
Genau, ich würde auch sagen, bei ihrer alten Stärke. Was schön war am Breakaway, dass wir eine Fahrerin von Ma Petite Entreprise hatten. Mahé heißt sie, ne?
Ja.
Die auf einem von den Factor Patrick Bikes unterwegs war.
Die Räder so, finde ich so geil.
Voll. Also es gibt irgendwie, wer es nicht gesehen hat, eine Sonderlackierung von Factor mit SpongeBob und Patrick. Und SpongeBob wird von Human Powered Health gefahren und Patrick wird von Ma Petite Entreprise gefahren. Und also ich finde die Patrick-Fahrräder tatsächlich besser, also hübscher. Aber ich bin auch nicht so der Fan von so Blau, also ich bin kein Fan von Gelb, sagen wir mal, an Fahrrädern, außer bei der Tour. Also außer bei einem reinen gelben Rad für die Führende bei
das
der
ist schon
Tour.
Ganz gut dann.
Das geht dann klar, finde ich. Aber dieses Blau-Gelb holt mich nicht ganz so ab, aber das Patrick-Fahrrad, muss ich sagen, habe ich mir gern angeguckt.
Aber ich habe da jetzt auch nicht weiter recherchiert, aber ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kamen.
Ja, es fühlt sich total random an.
Oder? Ich finde es, also, das kommt so richtig aus der Kalten und also.
Ja, und das Rahmenset ist richtig teuer, ne? Das Rahmenset kostet irgendwie, also nur das Rahmenset kostet irgendwie über 8000 Euro.
Ja.
Da hast du noch nichts dran. Also noch, ich meine, also nichts.
Aber es sieht halt schon cool aus.
Ja, voll. Aber es ist ja dann auch kein Fahrrad, was man sich mit einer 105 aufbaut, sondern nee. Da kommt dann nochmal eine Schaltung dran. Also
ich wäre auch gespannt, ob die Fahrerinnen, die das quasi jetzt bei der Tour fahren, dann behalten dürfen.
Ja, das
wahrscheinlich nicht, oder?
Glaube ich auch nicht.
Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Nee. Wir hatten ja auch mal Special Edition Räder letztes Jahr im Team für die Flandern-Rundfahrt. Aber die durften wir auch nicht behalten, leider. Ich hatte ein pinkes Rad, das war so schön. Ich habe gefragt, aber sind leider wieder zurückgegangen zur Bär.
Ich nicht. Naja. Ja, ich glaube, also dadurch, dass die dann auch, das sind ja nur die Sprint-Etappen-Fahrräder. Jetzt an den Bergetappen sind es ja die Bergfahrräder von Factor gefahren. Wie das Modell heißt, kann ich euch leider nicht sagen. Aber dann fahren die das ja erste, zweite Etappe und dann noch einmal gegebenenfalls. Und das war's. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass die Mädels mit den Fahrrädern nach Hause laufen.
Ja, wahrscheinlich eher nicht.
Beziehungsweise fahren. Nee. Ich glaube es auch nicht. Was an Etappe 1 auch noch für richtig Outburst in der Community gesorgt hat, war die ganze Chose Paula Blasi, muss man sagen.
Naja, generell jetzt die letzten Tage.
Genau, aber was dann bei der ersten Etappe noch dafür wirklich gesorgt hat, dass es wohl diesen Funkspruch gab, dass sie gesagt hat, ich fahre alleine. Was sie dann aber danach anders eingeordnet hat als die gesamte Radsportwelt, die sozusagen gesagt hat, okay, sie beschwert sich. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, weil ich finde nicht, dass sie eine Fahrerin ist, die sich dann darüber beschwert. Auch so nach außen hin. Und sie hat gesagt, dass sie halt gesagt hat, ich fahre in No Man's Land auf Spanisch halt, weil sie halt einfach zwischen den zwei Gruppen, weil sie gedroppt war und zwischen den zwei Gruppen hing.
Halt
und dann,
wirklich alleine halt einfach.
Genau, und dann gesagt hat, so, ich bin in No Man's Land, ich muss jetzt da wieder rankommen, so, aber das ist keine. Es wäre auch eine ganz komische Aussage in so einem Finale, dann zu sagen, also ich fahre jetzt hier alleine. Also,
ich fahre jetzt alleine, ja.
Ich fahre jetzt alleine, fände ich, dass man das
danach
dann nicht.
Das sagt ja auch keiner.
Nee, genau.
Also das machen vielleicht die ein oder andere, die sich dann ihren Teil denken und sagen sich dann, okay, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. Aber es würde ja niemand im Funk sagen. Und ich finde dieser ganze Wirbel um Paula Blasi total wild jetzt gerade. Und also nochmal kurz zum Einordnen für die, die es nicht mitgekriegt haben. Paula Blasi ist als Helferin bei der Tour. Anders als auch wir ja vermutet haben, dass sie da als Leaderin oder Co-Leaderin
ja.
reingeht, ist vom Team quasi mit Start der Tour der Plan, für Elisa Longo-Borghini und Dominika Vlodacek zu fahren. Und Paula Blasi ist klar als Helferin eingeteilt. Ich meine, ich habe auch ein Interview mit der sportlichen Leiterin gesehen, die dann gesagt hat, am Ende müssen die Beine sprechen. Ich denke schon, wenn jetzt Paula Blasi übermäßig gut fährt und die anderen halt nicht können, dann können sie da die Teamtaktik nochmal umstellen. Aber grundsätzlich der Plan ist einfach, dass Paula Blasi als Helferin eingeteilt ist.
Was ich aber an diesem Interview komisch fand, also zum einen, sie hat sich die ganze Zeit, also von der sportlichen Leiterin, sie hat sich die ganze Zeit wiederholt und es war so ein bisschen so wie so ein Politiker, der eigentlichen Frage ausweichen will. Und sie sagt halt, ja, am Ende müssen die Beine sprechen. Aber die Anfangsetappen sind halt nicht die Etappen, wie die Tour entschieden wird. Und jetzt zum Beispiel auf Stage 3, kommen wir dann später nochmal hin, aber auf Stage 3 fährt eine Elisa Longo-Borghini halt natürlich in Anführungsstrichen stärker als eine Paula Blasi, weil das genau ihre Rennen sind. Aber eine Elisa Longo-Borghini wird sehr wahrscheinlich am Mont Ventoux nicht stärker fahren als eine Paula Blasi. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, weil natürlich kannst du dann an Etappe 4 sagen, ja gut, aber Elisa Longo-Borghini ist ja auch die stärkere Fahrerin, sieht man ja auf dem Papier, sieht man ja im GC-Standing. Aber so wird die Tour nicht entschieden werden.
Ja, das ist schon richtig. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Paula in den ersten Tagen oder ich meine, gut, es kommt ja jetzt auch das Zeitfahren, wo man ja schon mal eine gute Einordnung hat, aber sie so arbeiten lassen werden, dass sie quasi auf jeden Fall Zeit verliert. Ich meine, wir wissen ja auch alle nicht, wie die Vorbereitung da im Team gelaufen ist. Die werden ihre Gründe haben, die Entscheidung so getroffen zu haben. Es wird ja jetzt dann spekuliert, dass sie sie quasi nur nicht als Leaderin damit hinnehmen, weil sie halt potenziell das Team verlassen wird, was ja nicht offiziell ist, aber auch aus den Interviews kann man das ja schon raushören, dass das relativ safe ist.
Ja.
Ich finde auch die Presse ein bisschen gemein, muss ich sagen, weil sie drängen Paula halt wirklich dahin, falsche, also was heißt falsche Aussagen, aber so Aussagen zu treffen, die dann so einen Wirbel machen. Also ich habe halt jetzt schon so viele Interviews gesehen und sie wird jedes Mal gefragt, ob sie das nicht schlimm findet, dass sie jetzt nicht Leaderin ist und nur so dahin, um sie dann sozusagen so dahin zu pushen, halt jetzt irgendwas Falsches zu sagen, dass sie dann halt quasi sagt, ja, ich finde es total kacke und ich will, also will hier weg und keine Ahnung was. Wo man ja halt sagen kann, wie gesagt, ich meine, das Team hat diese Entscheidung getroffen, aus welchen Beweggründen jetzt auch immer. Sie war ja auch Anfang des Jahres ursprünglich, glaube ich, gar nicht für die Tour eingeplant. Dementsprechend ja auch nie als Leaderin von Anfang an da gesetzt. Ist ja dann nochmal gestürzt. Wir wissen nicht genau, wie ihre Vorbereitung gelaufen ist. Sie hat ja selber dann auch gesagt, ja, das Team kennt ja alle Werte und was weiß ich und hat darauf basiert auch Entscheidungen getroffen. Vielleicht ist sie einfach auch gar nicht auf dem Leistungsstand, mit dem sie jetzt halt die Vuelta und so gewonnen hat. Deswegen, man weiß es nicht. Und sie ist ja auch noch eine super junge Fahrerin, noch nicht so lange dabei. Und da von den Medien sie quasi da die ganze Zeit so zu pushen und in jedem Interview da so immer wieder nachzuhaken, finde ich auch schon ein bisschen gemein, muss ich sagen.
Ja, gemein auf jeden Fall. Und auch, wie du sagst, ich glaube, also natürlich ist uns allen bewusst, wie stark sie ist und was sie für eine krasse Zukunft vor sich hat. Aber sie ist trotzdem eine junge Fahrerin im Game. Und ich glaube, also man kennt es ja irgendwie selber, auch wenn dann so Quereinsteiger in Teams kommen, die sehen ja selber noch gar nicht teilweise, wie stark sie sind, auch wenn die Ergebnisse haben. Also, keine Ahnung, eine Kristen Faulkner, eine Veronica Ewers, die dann bei mir im Team waren, die dann auf einmal allen um die Ohren gefahren sind. Und ich meine, bei Kristen Faulkner war das ja am Anfang auch, wie oft wurde die misjudged vom kompletten Peloton, weil die sich gedacht haben so, ja, lass die mal fahren, die kriegen wir schon wieder, weil sie halt komisch auf dem Fahrrad sitzt so und keine Ahnung von Rennen fahren hat. Ja, okay, jetzt ist halt Olympiasiegerin, jetzt hat sie keine Ahnung, wie viel Radrennen gewonnen, weil halt irgendwie jeder gesagt hat so, ja gut, das wird schon nichts Großes sein. Und die Fahrerinnen teilweise können ja dann selber ihre eigene Stärke gar nicht so sehr sehen. Und ich glaube nicht, dass da eine 23-jährige Paula Blasi, die irgendwie seit einem Jahr im Worldtour-Team ist, bei einer Elisa Longo-Borghini sagt so, nee, aber also eigentlich bin ich ja die Leaderin.
Ja, eben. Und dann, die sehen ihre eigene Stärke im Zweifel nicht, aber die sehen ja auch oft gar nicht das große Ganze außenrum. Und wie gesagt, nur weil sie jetzt bei der Vuelta gewonnen hat, heißt es nicht, dass sie jetzt die Tour auch, also klar kann sie auch die Tour gewinnen, aber ja, dann läuft die Vorbereitung nicht optimal, sie ist einfach in einem anderen Zustand, das ist ja dann auch alles nochmal ein Faktor, der einfach dazugehört. Und ja, da, also ich meine, es wird schon noch spannend auf jeden Fall die nächsten Tage, weil wenn sie halt einfach super gut ist und die anderen schwächeln, dann wird es halt spannend, wie sich das Team dann entscheidet, ob sie halt dann sagen, okay, wir werfen den Plan um und wir unterstützen jetzt doch Paula Blasi. Also da bin ich auf jeden Fall noch gespannt, wie sich das da jetzt entwickelt.
Und vielleicht hat es ja auch einen ganz anderen Grund, den die Presse jetzt eigentlich zunichte macht. Nämlich, dass man sagt, okay, wir haben eine ganz junge Fahrerin, die seit einem Jahr irgendwie im Worldtour-Team fährt, von der wir wissen, dass sie super fahren kann. Aber all dieser komplette Druck, der dazukommt, wenn man auf einmal eine Leaderin vom Team ist, das wollen wir eigentlich gar nicht, dass das so richtig bei ihr ankommt. Und wir haben die erstmal als Helferin dabei. Also wenn man sieht, keine Ahnung, wie ein Lennart Kemner unter dem Druck gelitten hat, das ist einfach trotzdem extrem viel. Und dann vielleicht einfach zu sagen, jetzt lassen wir die erstmal Helferin sein. Die fährt ihren Stiefel. Wir sind ja jetzt auch erstmal, UAE ist ja jetzt auch erstmal gar nicht unter Druck, irgendwie Nachführarbeit zu machen oder sonst irgendwas. Und dann einfach mal zu sagen, wir machen das jetzt alles low-key und dann gucken wir mal, dann hat die ihre Chance, weil am Ende entscheiden dann die Beine an einem Anstieg wie Mont Ventoux. Und dann ist sie vielleicht doch unsere Leaderin, einfach weil sich's aus dem GC ergibt. Weiß man ja auch nicht, ob das die Idee war. Und jetzt macht die Presse so viel Druck aufgrund dieser Entscheidung, dass es, wenn das der Plan war, halt eigentlich schon wieder alles hinfällig ist.
Ja, dann richtig nach hinten losgegangen auf jeden Fall. Also es wäre eine logische Schlussfolgerung zu sagen, okay, wir nehmen da den Druck raus bei ihr. Gerade aus der Öffentlichkeit, der dann super groß auch immer wird. Aber ja, das ist jetzt dann auf jeden Fall, wenn nach das die Idee war, nach hinten losgegangen, weil jetzt ist es noch viel schlimmer, als wenn sie einfach gesagt hätten, sie ist Leaderin.
Definitiv.
Ja, das hat auf jeden Fall dann nicht so gut funktioniert.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und B-Carb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Mit dem Code BESENWAGEN20 bekommt ihr 20% auf alles, außer auf B-Carb und Flavors.
Also nach Etappe 1 geht auf jeden Fall der Etappensieg und dementsprechend auch das gelbe Trikot und die ersten Bonussekunden an Lorena Wiebes. Le Court Pinard, meine Favoritin für Tag 1, ist auf 2 abgeschlagen, wie jede Sprinterin, die sonst versucht, gegen Wiebes zu bestehen anscheinend. Also es gibt einfach keinen Weg an Lorena Wiebes vorbei. Und Demi Vollering kommt auf Platz 3 rein. Wie gesagt, von Abständen im GC passiert bis auf die Bonussekunden eigentlich nicht viel. Eine Paula Blasi, wir haben gerade eben drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, im No Man's Land, hat 8 Sekunden Rückstand, genauso aber wie eine Anna van der Breggen, wie eine Holmgren, wie eine Antonia Niedermayer, wie eine Marianne Voss. Und wir machen uns keine Gedanken, die Teams machen sich keine Gedanken, weil diese 8 Sekunden werden in den Anstiegen keinen großen Unterschied machen. Ansonsten, wir haben gerade über den Break gesprochen und dass dieser die Trikots eigentlich unter sich ausmacht, beziehungsweise das Bergtrikot. Deshalb Océane Mahé von Ma Petite Entreprise führt in der Punktewertung mit 8 Punkten vor den Kolleginnen, die mit ihr im Breakaway waren. Das Punkte-Jersey geht entsprechend des Etappensiegs auch an Lorena Wiebes und Paula Blasi. Bisschen eigentlich wie erwartet im Young Rider Jersey oder im weißen Jersey.
Ja, zur Young Rider Wertung. Uns ist Antonia total durchgegangen, dass sie ja auch auf das Trikot noch fährt. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Nee, ich hab die da, eigentlich waren die in meinen Notizen drin.
Ach so, ich weiß gar nicht, ob wir über die gesprochen hatten dann.
Müssen wir jetzt unsere Folge nochmal hören? Oder wenn ihr es noch im Kopf habt, dann kommentiert gerne. Aber ich meine, sie stand auf jeden Fall in meinen Unterlagen.
Ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm, dass die ja auch noch da reinfällt, weil es ja auch keine U23, sondern eine U24-Wertung ist bei der Tour. Ja. Genau, aber das wollte ich jetzt nochmal, weil, ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir doch drüber geredet, aber ich hatte das dann gesehen und hatte das irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Young Rider, Niedermayer, Blasi, Géry, De Schepper, Bégaud, habe ich mir aufgeschrieben. Sie steht sogar an Platz 1.
Platz 1.
Also ich hoffe, dass ich sie erwähnt habe. Hier steht sie zumindest.
Genau. Nee, das wollte ich nur nochmal kurz, falls wir es nicht erwähnt haben, dann jetzt an der Stelle nochmal.
Ja, wen wir wirklich vergessen haben und die sich dann auch, ich habe sie gerade unterschlagen, weil Platz 4, Puk Pieterse haben wir überhaupt nicht erwähnt. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie was mit dem Gesamtklassement zu tun hat, aber auf jeden Fall eine Fahrerin, mit der immer zu rechnen ist.
Ja, die ja jetzt auch auf Etappe 3 auf jeden Fall schon gezeigt hat, dass sie noch Pläne hat.
Ja. Deshalb, das muss man auf jeden Fall nachholen. Also Puk Pieterse, ja auch bisher bei der Tour immer performt und glaube ich auch einfach jemand, den man immer gerne im Post-Race-Interview sieht und grundsätzlich auch so ein bisschen Typ Pogacar, wo man merkt, sie hat einfach richtig Lust auf Radrennen fahren.
Ja, auf jeden Fall. Die versteckt sich nicht.
Dann sind wir auf Etappe 2. Etappe 2 lässt uns, wie in der letzten Folge erwähnt, wenn ihr zufällig die letzte Folge nicht gehört habt, weil die nicht als reine Besenwagen-Famp-Folge draußen war. Wir haben die Besenwagen XL-Folge gemacht, das letzte Mal mit den Männern, die den ersten Teil der Nachbesprechung der Tour vor allem gemacht haben. Und wir haben sozusagen eine Vorausschau auf die Tour de France Femme gemacht. Falls ihr das noch nicht gehört haben solltet, wo wir auch so ein bisschen über die Etappen und was man erwarten kann sprechen, dann könnt ihr das gerne nachholen. Also die ist nicht unter unserem Label sozusagen zu finden, sondern unter dem Label der Jungs, der Männer. Obwohl, die Kommentatoren sagen auch immer die Mädchen, ne? Also hört euch die Folge von den Jungens an und am Ende kommen wir dann. Die zweite Etappe, Aigle nach Genf. Ja, was soll man sagen?
Ja, ist schon mal mit einem Downer gestartet. Christina Schweinberger konnte nicht starten.
Genau.
Tag vorher gestürzt. Zum zweiten Mal dieses Jahr das Handgelenk gebrochen.
Ja, das war auch so tragisch, weil man hat noch aus den Bildern das getapte Handgelenk gesehen.
Ja, genau. Die ist ja beim Depanne, glaube ich, gestürzt, wo sie sich die Hand gebrochen hatte. War dann lange raus, konnte ihre Saison, also ihre Frühjahrshighlights wie Paris-Roubaix und so nicht fahren, da hatte ich auch noch mit ihr telefoniert. War auch nicht so einfach für sie, dann jetzt quasi zurückgekämpft, viel investiert, alles für die Tour und dann am ersten Tag in so einem unnötigen, nervösen Sturz, wovon es halt leider wieder einige gab auf der ersten Etappe, gestürzt. Und dann hat man schon direkt gesehen, dass sie sich die Hand gehalten hat. Und ja, dann hinterher rausgekommen, dass sie sich jetzt zum zweiten Mal eben das linke Handgelenk gebrochen hat. An der Stelle gute Besserung und gute Erholung. Ja, auf jeden Fall total schade.
Absolut, auch von uns, von mir an der Stelle gute Besserung. Ja, es geht auch auf der zweiten Etappe nicht so viel besser weiter. Du hast schon gesagt, erste Etappe, es gab trotzdem, wie eigentlich immer auf einer ersten Etappe der Tour de France, alle sind nervös, alle wollen alles. Dementsprechend gibt es immer viele Stürze. Und dem und sowohl auch, also den Stürzen vom Vortag als auch der Hitze mussten ein paar Leute Tribut zollen an dem Tag. Deshalb gibt es insgesamt 1, 2, 3, 4, ja, 4 Leute, die aussteigen auf der zweiten Etappe und 2, die nicht an den Start gehen. Einmal Brody Chapman mit, glaube ich, Magen-Darm-Infekt und Christina Schweinberger, die du gerade erwähnt hast. Also schon ein paar Fahrerinnen, die jetzt vor der zweiten Etappe raus sind oder eben im Rahmen der zweiten Etappe das Feld verlassen haben. Deine Teamkollegin, das war, glaube ich, auch noch mal relativ groß in Social Media, die waren auch ein bisschen gezeichnet von Stürzen am Vortag und haben relativ viel Haut, glaube ich, verloren, was das Leben dann einfach wirklich nicht einfacher macht. Und die haben um das Zeitlimit gekämpft an Tag 2 und haben es auch, glaube ich, um 2 Minuten geschafft, beziehungsweise die Elimination verpasst.
Ja, genau. Ja, Dina ist einfach am Tag vorher gestürzt gewesen, hat sich wahrscheinlich auch eine Rippe zumindest angeknackst. Ich weiß nicht, die wird jetzt dann nochmal zu Hause untersucht, hat auf jeden Fall dann die ganze Zeit eine super harte Zeit. Die haben dann da zu zweit dann wirklich vor dem Besenwagen sich hergekämpft, haben es dann gerade noch so geschafft. Dina musste dann aber leider direkt an Tag 3 auch früh die Segel streichen, ist jetzt auch nach Hause gefahren. Dementsprechend leider nur noch 3 von meinen Teamkolleginnen bei der Tour dabei. Nichtsdestotrotz hat Linda das alleine am zweiten Tag super geregelt und konnte 10. werden. Ja, können wir an der Stelle vielleicht auch noch mal eine kurze Nachricht von ihr hier einspielen, um zu hören, was sie zu sagen hat.
Sehr gerne.
Und dann noch zur zweiten Etappe. Es war ja offiziell als Flachetappe eingestuft, aber so würde ich es jetzt nicht nennen. Es waren schon echt einige harte Anstiege dabei. Und ich konnte mich da eigentlich immer relativ gut positionieren. Vorne in die Anstiege reinfahren und dann dadurch auch im Feld bleiben. Und ja, eigentlich war der Plan vor der Etappe, dass wir für Sandrine sprinten, aber die hatte irgendwie auch nicht den besten Tag und dann war die auch nicht mehr da. Das heißt, ich war dann alleine und musste dann im Finale so ein bisschen meinen Weg suchen und andere Teams und andere Leadouts benutzen. Aber das hat eigentlich ganz gut geklappt und dann ging am Ende im richtigen Moment die Lücke auf. Und ich wusste nach dem Ziel erstmal nicht, ob ich Top 10 bin oder nicht, aber ja, habe mich auf jeden Fall mega gefreut, dass es geklappt hat.
Vielen Dank an der Stelle an Linda. Und ja, Glückwunsch zu Top 10 auf jeden Fall. Und ja, es ist immer schwierig, wenn man allein in so einem Sprint fährt. Es ist halt einfach so ein bisschen Glückssache und dass sie da so einen guten Moment gefunden hat, um dann da noch rauszukommen und das dann auch umsetzen konnte, freut mich auf jeden Fall sehr.
Auf jeden Fall. Und sie umgibt sich da einfach mit sehr guten Fahrerinnen. Und da ist auf jeden Fall eine Top 10 eigentlich solo, ich glaube wirklich fast das Maximum, was man rausholen kann. Außer ja, man heißt Lorena Wiebes, aber.
Ja, ich meine, Lorena, bisschen andere Fahrerin noch, aber ja, wie gesagt, sich da so alleine durchzuwursteln und dann Top 10 zu fahren, ist auf jeden Fall gut. Und da hoffe ich auch, dass sie dann die nächsten Etappen sich da noch gut zeigen kann. Ich meine, sie scheint offensichtlich mit einer guten Form zur Tour gekommen zu sein. Da feuern wir noch fleißig an.
Definitiv. Was wir auf jeden Fall schon mal sagen können, deine Tante war ja in der letzten Folge mit einer kurzen Sprachnachricht, hat uns gesagt, sie kann uns die Pläne von Lidl Trek nicht verraten. Ich würde sagen, nach Etappe 1 und 2 wissen wir auf jeden Fall, dass die Flucht nach vorne so ein bisschen
die
der Plan
Pläne
ist.
Haben Pläne auf jeden
genau.
Fall.
Am Tag 1 Amanda Spratt attackiert und versucht zu bridgen zum bestehenden Break. An Etappe 2 attackiert Rianne Marcus und Junge, Junge, Junge. Ich dachte, das wird was. Weil, also, das Krasse ist ja, man guckt Rianne Marcus zu beim Fahren und man denkt sich so, ja gut, ja, die fährt ja nicht schnell.
Die sieht so aus, als würde die einfach so grundlang einhalten fahren.
Aber auch so.
Da bewegt sich nichts, das ist wie so ein Uhrwerk, die tritt einfach so ganz smooth.
Richtig, richtig krass. Also die sitzt auf diesem Fahrrad und man denkt sich so, die wäre gerade in Intervall gefahren und macht so Soft-Pedaling dazwischen. Und damit fuhr sie einfach vorm Feld und hinten hat man gesehen, SD-Works.
Die haben sich aufgestellt hinten. Also
genau.
Eine nach der anderen wirklich haben sich da aufgeraucht. Ja, 40 Kilometer to go, auch solo rauszufahren. Auf jeden Fall super stark. Und ja, wurde dann, glaube ich, 500 Meter vor Ziel eingeholt. Also es war echt super knapp, dass sie das noch geschafft hätte. Und das D-Works hat wirklich jede einzelne Fahrerin verbraucht.
Genau, sie haben es erstmal versucht mit, wir nehmen eine Fahrerin. Dann auf einmal so, okay, ich glaube, wir brauchen doch jede Fahrerin. Wir brauchen auch Anna van der Breggen vor allem. Dann aber irgendwie komischer Move. Dann haben sie gemerkt, so, okay, die Lücke wird kleiner. Haben sich dann so ein bisschen rausgenommen, haben dann irgendwie alle Flaschen geholt. Dann sind aber die anderen Teams auch nervös geworden und haben gesagt, ja irgendwie, wir sind ja doch so auf der zweiten Etappe der Tour de France. Vielleicht fahren wir einfach auch mal die Lücke zu. Und haben dann hat sich so ein bisschen die Verantwortung auch auf den Teams verteilt. Aber gut, wir haben es gerade schon gesagt, als SD-Works kann man sich natürlich auch so ein bisschen darauf verlassen, dass Lorena, selbst wenn sie kein perfektes Leadout hat, weil keine Leadout-Fahrerin mehr übrig ist, das Ganze eigentlich regelt.
Ja, und am Ende, das ist auch ein bisschen das, was mich die letzten Jahre immer schon so ein bisschen wundert und auch nervt manchmal, dass dann alle Teams dann doch SD-Works immer helfen, dass Lorena gewinnen kann. Weil ja, am Ende muss man doch sagen, okay, wir haben wirklich alle keine Chance gegen Lorena im Sprint. Das haben jetzt wirklich fast alle festgestellt. Die einzigen, die da vielleicht noch sagen können, unsere Sprinterin kann sie schlagen, ist Phoenix mit Charlotte Kohl, die aber ja zu dem Zeitpunkt schon abgehängt war, die gar nicht mehr im Feld war. Die ist ja die einzige, die sie die letzten Jahre mal im Sprint geschlagen hat. Und dass dann da trotzdem Teams mithelfen, deren Lücke zuzufahren, ich verstehe es nicht.
Nee, und vor allem auch zweite wird Balsamo. Die hatte aber eine Teamkollegin vorne raus. Das heißt, Lidl Trek hat gesagt, wir machen gar nichts.
Ja, richtig.
SD-Works
ja.
Hat gesagt, ach, wir nehmen uns jetzt auch aus dem Chase raus. Und dann, dass dann die anderen Teams sagen so, ja, komm, jetzt machen wir mit. Eigentlich müssten die cool sein und pokern, aber irgendwie kriegt das SD-Works doch immer besser hin als alle anderen.
Ja, ja, das ist richtig. Aber das ist so oft die letzten Jahre, dass dann die anderen ja. Teams dann doch nervös werden und denen halt quasi helfen. Und ich meine, Lidl Trek, die haben halt gesagt, okay, wir wissen, ich meine, Elisa ist super stark, aber wir wissen einfach, dass sie halt einfach nur die zweitschnellste ist in dem Feld. Und wir versuchen quasi alles, um es nicht dazu zu kommen zu lassen, dass wir halt Zweiter werden, sondern wir gehen halt in die Offensive. Und sie haben ja dann auch geschafft, alle Teamkolleginnen von Lorena aufzurauchen. Und das hätte ja dann auch schief gehen können. Ich meine, wenn sie dann doch mal ungünstig eingebaut ist, dann kann halt Elisa gewinnen. aber die versuchen es halt einfach nicht drauf ankommen zu lassen und versuchen halt dagegen zu wirken. Und die anderen Teams, habe ich manchmal das Gefühl, die sitzen da und warten, um dann Lorena beim Gewinnen zuzugucken.
Ja.
Das ist halt, also, ich meine, und dann, das haben sie ja dann auch gemacht, konnten sie ja auch von weitem noch nur noch zugucken.
Genau.
Weil Lorena
10 Radlängen so, oder sowas Vorsprung.
So viel schneller als alle anderen gesprintet ist. Das war also, ja. Rolf Aldag hat gleich gesagt, es ist wie, wenn ein Elitefahrer gegen die U17 sprintet.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, Zahlen waren dann kurz draußen, irgendwie 5 Sekunden Power über 1200 Watt. Das muss man nach so einer Etappe trotzdem erstmal treten, weil, wie gesagt, es haben auch Fahrer unabhängig von Stürzen ums Zeitlimit gekämpft und haben richtig Zeit kassiert, mussten richtig arbeiten. Es war richtig schnell. Man hat auch bei den Interviews von den Fahrerinnen gesehen, Mischa Bredewold war völlig am Ende. Die hatte, glaube ich, auch keinen guten Tag. Aber ich glaube, es war auch für eine Lotte Kopecky hart. Es war für alle hart. Und dann da drauf nochmal so eine 5-Sekunden-Power und so einen Sprint zu setzen, das muss man schaffen, das muss man hinkriegen. Und das macht sie einfach auch zur besten Sprinterin der Welt. Aktuell oder of all time, würde ich sagen. Das kann man echt jetzt schon festhalten.
Ja, das ist auf jeden Fall, die fährt da in einer ganz anderen Liga. Das muss man einfach so sagen.
Ich habe mir auch direkt als Favorit, es gab so einen Sprint, wo ich Lorena Wiebes mal geschlagen habe. Da habe ich mir jetzt direkt unter meine Favoriten von den Fotos, weil ich dachte, kann ich meinen Enkelkindern noch erzählen? Dann hat sich von den Jerseys eigentlich nichts geändert. Wiebes bleibt in Gelb, bleibt sozusagen im grünen Jersey. Stellvertretend für sie eigentlich Lecourt Pinard, die sich dann aber dafür entschieden hat, im Nationaljersey zu fahren, richtig? Also im
nationale
Meisterjersey, Meisterinnenjersey, genau. Gepunktetes Trikot bleibt auch weiter bei Ma Petite Entreprise, Mahé Océane und Jugendjersey geht an Paula Blasi. Immer noch zeitgleich mit Isabel Holmgren und Antonia Niedermayer. Wir gehen in die dritte Etappe und jetzt wird es, würde ich sagen, richtig interessant. Leider wird es auch dann interessant, wenn wir nicht sehen können, weil wir erst nach 15.30 Uhr, also nach ungefähr 1 Stunde 45 Renndauer Live-Übertragung haben. Bis dahin steht schon der Break und der Break ist ein Solo-Break. Wie das Ganze entstanden ist, haben wir ja gar nicht so wirklich mitbekommen. Wer es aber mitbekommen hat, ist Liane Lippert, die uns einmal einen kleinen O-Ton aus Frankreich geschickt hat vom Massagetisch.
Hallo Tanja und ihre Hörer, das ist mein O-Ton. Etappe 3, ich bin gerade bei der Massage. Heute war also für mich, denke ich, der härteste Tag. Ich war im Breakaway. Ich glaube, man hat es aber nicht gesehen, weil es gab noch keine Live-Übertragung in die ersten 70 Kilometer. Und dann war ich eigentlich mit der Siegerin des Tages im Breakaway. Die hat aber das ganz schlau gemacht. Sie hat nämlich keine Führung übernommen und hat dann attackiert, als das Feld uns eigentlich gerade wieder erwischt hat. Und so hat sie dann voll die Lücke bekommen und hat es geschafft. Aber dazu braucht man auf jeden Fall sehr gute Beine. Also meinen größten Respekt, hat sie echt richtig gut gemacht. Und dann, sonst das Fazit. Marlene ist sicher durchgekommen jeden Tag. Heute haben wir sie auch wieder dann am Berg so gut wie es ging positioniert. War ein bisschen hektisch am letzten Anstieg, aber ja, sie hat keine Zeit verloren. Das ist das Allerwichtigste. Und morgen wird es vielleicht schwierig, jetzt Gelb zu holen, wobei es ist nicht unmöglich. Ich habe 2 Minuten. Wenn sie ein richtig, richtig krasses TT hat, ist es möglich. Und wir sind sehr motiviert. Wie gesagt, Gesamtklassement ist unser großes Ziel. Und wir haben volles Vertrauen in sie. Und ja, sie sieht gut aus, frisch aus noch. Und genau, ich bin nicht mehr ganz so frisch. Aber morgen habe ich Ruhetag. Ich freue mich schon.
Ja, vielen Dank, Lilly. jetzt wissen wir auch, was vor der Übertragung passiert ist. Was ja in der Übertragung auch noch zu sehen war, dass sie in einem Break-Attempt mit Lois Adegeest war, wo Adegeest irgendwas zu ihr gesagt hat, was wir nicht wissen. Ich habe ihr jetzt nochmal geschrieben, wichtig wäre eigentlich noch, was hat Lois zu dir gesagt? Jetzt sehe ich gerade in diesem Moment, als ich die Sprachnachricht abspiele, dass sie eine Sprachnachricht aufnimmt. Ich glaube, die werden wir gleich einmal blind spielen. Wenn sie ganz schrecklich ist, dann müssen wir es rausschneiden. Aber ich glaube, es wird nicht schrecklich sein. Ich glaube auch nicht, dass sie schlimm beleidigt hat. Aber wer weiß, vielleicht haben wir hier gleich so eine Zidane-Geschichte.
Wir werden es in den nächsten paar Minuten erfahren. Ja, erstmal zu dem, ich verstehe nicht, dass wir das schon wieder nicht schaffen, die Etappen von Anfang an zu übertragen.
Ja.
Weiß ich nicht, woran es da scheitert.
Ja, vor allem, wenn man dieses Layout macht, also man plant eine Etappe mit einem Anstieg der ersten Kategorie direkt am Start. Und dann sagt man sich danach, ja, nee, übertragen tun wir es nicht, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn sie das nicht live übertragen, aber es gab ja gar keine Bilder.
Ja.
Die hatten ja nicht mal einen Zusammenschnitt von dem, was vorher passiert ist.
Ja, und dann, Leute, gebt mir 20 Euro, ich setze mich auf ein Motorrad mit einer GoPro auf den Kopf.
Ich mach's.
Also wirklich, ich mach's wirklich.
Kein Problem.
Also zurzeit schwierig, aber ich hätte Lynn geschickt.
Ja, ich hätte es gemacht.
Eine von uns beiden hätte es tatsächlich getan, damit wir da Bilder davon haben und nicht darauf angewiesen sind, dass uns Liane eine Sprachnachricht aus Frankreich schickt. Jetzt kommt die 1 Minute 23 Sprachnachricht zu dem Talk, wo keiner weiß, was passiert ist. Wir wissen es jetzt vielleicht gleich alle. Es geht los.
Ja, das war klar, dass du da noch den Gossip haben willst. Das kann ich dir erzählen. Also, ich habe ja eigentlich auch versucht, den Break zu gehen. War ich ja auch. Aber dann, eigentlich war es schon viel zu spät. Weil die zwei, also Lotte und die Siegerin, hatten schon 5 Minuten. Dann ist halt Lois Adegeest nochmal gesprungen. Und ich weiß auch nicht, wieso ich eigentlich mitgesprungen bin. Keine Ahnung, ich war irgendwie motiviert, aber manchmal macht man halt aus Instinkt einfach Sachen. Und dann denke ich so, ah fuck, ja, okay, wir sind eh nur zu zweit. Mein Direktor auch gesagt, ja, fahr nicht, weil macht keinen Sinn. Wir sind 5 Minuten vorne, zu zweit kommt hier nirgends hin. Ich halt das so zu Luz gesagt, ja, ich fahr nicht mit. Ich darf nicht. Und dann fand sie nicht so geil, hat sie gesagt, dann darf ich auch nicht an ihrem Hinterrad sein, dann muss ich jetzt zurück ins Feld und anhalten. Ich darf nicht am Hinterrad mitfahren, weil sie bringt mich jetzt nicht bis vor. Und ja, es waren 5 Minuten, also bis vor. Und ja, du kennst mich, ich habe es mit Humor genommen. Dann hat sie mich im Kreisverkehr attackiert und ich habe ihr dann noch gewunken. Das hat man, glaube ich, auch nicht gesehen. Und deswegen, ja, witzige Aktion eigentlich. Cool, dass ich deswegen eigentlich aufgefallen bin in der Etappe.
Ja, vielen Dank für die humoristische Zusammenfassung der Geschehnisse. Also jetzt wisst ihr alle da draußen genau, was passiert ist. Passt zu Lilly. Also ich fand es auch so ein bisschen lässig, wie sie dann, es gab diesen Trash-Talk oder was auch.
Also was heißt, sie wurde halt von Lois angeschrien.
Ja, genau. Und Lilly nach dem Kreisel nimmt dann einfach so einen Sip aus ihrer Flasche und ja. Wahrscheinlich nach dem Zurückstecken hat sie dann nochmal gewunken. Das haben wir dann tatsächlich im Fernsehen nicht mehr gesehen. Aber ja, vielen Dank für die Einblicke. Ja, Lilly hat es auch schon gesagt, der Break vorne steht dann. Die Fahrerin, die wir jetzt ja auch alle im gelben Trikot wissen.
Die wir jetzt auch alle kennen.
Die wir jetzt auch alle kennen. Und
die vorher fast niemand kannte wahrscheinlich.
Genau, aber, und das ist auch wieder, da weiß ich dann manchmal auch nicht, ob dann die sportlichen Leiter ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, beziehungsweise man müsste ja nur einmal Pro Cycling Stats aufmachen, um dann zu merken, warte mal. Das ist vielleicht nicht eine Fahrerin, der man 5 Minuten geben sollte.
Ja, auf jeden Fall, dass sie sie quasi haben so weit wegfahren lassen. Ist wild. Man muss halt aber auch sagen, die ist mit 88 Kilometern to go losgefahren. Alleine. Die Gruppe hinten war schon ja auch noch groß. Und wäre man sich hinten einig gewesen, hätte man sie auch wieder geholt, bin ich mir sicher.
Ja, also ich glaube, klar, die Nachstellarbeit war auf jeden Fall nicht die, die man bräuchte, um so eine Fahrerin, also erstmal, Haugset von Uno X fährt weg, hat genau so eigentlich auch die nationalen Meisterschaften in Norwegen gewonnen, nämlich auch irgendwie mit einem 100 Kilometer Solo, kriegt insgesamt, ich glaube, 5 Minuten 20 im Peak vom Feld. Aber da muss man ja auch sagen, dass die Nachführarbeit nicht wirklich gemacht wird und es dann so ein bisschen so ein GC-Geplänkel in der reduzierten Gruppe gibt. Auch das ist ja was, was man eigentlich als sportlicher Leiter unterbinden könnte, beziehungsweise sagen könnte, ihr müsst jetzt fahren, weil die Frau kann fahren. Und wir gucken jetzt einfach mal nur kurz auf die Facts. Also die war im Giro 14. im GC. Die war bei der Vuelta 19. im GC. Die ist bei Lüttich, Bastogne Lüttich 17. geworden, Flèche Wallonne 19. geworden, 15. Strade Bianche. Also die ist dieses Jahr schon bei ein paar Rennen unter die besten Fahrerinnen der Welt gefahren. Und da muss man sagen, das ist jetzt nicht eine Fahrerin, wo man sagen kann, ja, also die stellt es gleich auf, die holen wir schon wieder. Wie man nämlich gesehen hat, hat es eine ganz andere Fahrerin, nämlich Lotte Kopecky, aufgestellt und sie nicht, obwohl sie deutlich länger solo unterwegs war.
Genau, Lotte Kopecky fährt ihr dann quasi hinterher, fährt auch in den letzten 10 Kilometern bis auf 10 Sekunden ran. Man hat das aus der Hubschrauberperspektive wirklich krass gesehen. Die hat die ganze Zeit vor sich herfahren sehen und geht dann völlig krachen.
Ja.
Also so völlig. Kommt dann mit einer Minute 24 ins Ziel. Ich meine, gut, die wird dann auch irgendwann halt nur noch ausrollen lassen. Aber ja, das war auf jeden Fall überraschend. Was ich wirklich auch überraschend fand, dass hinten so viel Uneinigkeit und Inkonsequenz war, das Loch da zuzufahren oder das Loch zu kontrollieren und da Nachführarbeit zu leisten. Weil am Ende, gerade für Wismar Liseberg mit Marianne Voss, ist das eine der einzigen Etappen, wo sie quasi gewinnen kann. Lorena war weg. Was sie ja auch selber schon gesagt haben, sie können Lorena im Sprint einfach nicht schlagen. Also dafür reicht es bei Marianne nicht. Und dann verstehe ich nicht, dass sie auf solchen Etappen dann nicht konsequent als Team zusammenarbeiten. Auch mit AG für Kim Lecourt-Pinard, die ja auch super endschnell ist, um sich da zusammenzutun und zu sagen, okay, wir kontrollieren das, weil am Ende, es ist ja jetzt auch nicht, dass es eine große Gruppe war, wenn man sich da wirklich konsequent zusammengetan hätte und da Nachführarbeit von Anfang an geleistet hätte, dann hätte man das ja schaffen können, sie halt quasi in Zaum zu halten und da es zu einem Sprint aus der kleinen Gruppe kommen zu lassen.
Absolut. Also Fahrerinnen, genau, wie Voss, wie Lecourt-Pinard, wie auch eine Noemi Rueck, die dann einfach wirklich an dem Tag, wo Fahrerinnen wie Balsamo und Wiebes fehlen, einfach einen Etappensieg holen können, dass man da unter drei Teams nicht hinbekommt, sich zu einigen und hinterherzufahren, wenn eine Fahrerin von Uno X vorne solo raus ist. Das hätte funktioniert. Vieles, was irgendwie hinten im Feld in Anführungsstrichen dann passiert ist, war verwirrend. Auch, glaube ich, die Verwirrung innerhalb der Gruppe um Bonussprints und Punktesprints, also fürs gepunktete Trikot und Kilometermarkierung. Also da war, glaube ich, auch so ein bisschen durcheinander, weil man sieht einmal Kasia attackiert vorm Ende des Anstiegs, vierte Kategorie, setzt sich dann auf. Eine Pauline ist zu dem Zeitpunkt gedroppt, was, glaube ich, niemand so richtig merkt.
Dann die hatte auf jeden Fall an einigen Stellen da zwischendurch mal Schwierigkeiten, weil die kam mit den spritzigen Antritten auf jeden Fall gar nicht zurecht.
Wer auch gar nicht gut aussah, muss man sagen, fand ich Vollering. Vollering wohl aber auch gestürzt am Anfang des Rennens, was wir nicht so richtig gesehen haben, eben wegen der fehlenden Übertragung. Das heißt, man weiß nicht, vielleicht, man muss ja nur so einen Slam gegen die Hüfte kriegen, dann fährt man auf einmal nicht so entspannt aus dem Sattel oder einen Schlag gegen die Rippe, ne? Dementsprechend, die sah irgendwie auch nicht so richtig frisch aus. Dann fahren die aber, der Bonussekundensprint kommt 500 Meter eigentlich nach der Markierung des Ende des Anstiegs. Ich habe kein gutes Wort dafür. Und dann fährt Lecourt-Pinard los und ist eigentlich überhaupt nicht contested, so als würden die anderen gar nicht merken, dass es einen Bonussprint gibt. Und es geht ja auch nur noch um 2 Sekunden, weil die 6 und 4 Sekunden haben sich schon die Mädels im Breakaway geholt. Also Kopecky nimmt 4 Sekunden mit und Haugset nimmt 6 Sekunden mit. Und eigentlich haben wir ja gesagt, so die letzten Tage, man ist nicht groß auf Bonussekunden gegangen, weil sich eigentlich alle Teams einig sind, um Sekunden wird es nicht gehen. Auf einmal wird es aber contested, dann aber auch an den falschen Bannern. Das war wirklich, also das war auch stark verwirrend. Und die haben ja versucht, sich irgendwie gegenseitig abzustellen, was nur dazu geführt hat, dass sie den Break nicht mehr eingeholt haben und auch sonst überhaupt nichts verändert hat. Und dann hat man sich nur, also frage ich mich jetzt nur, war das dann nochmal der Versuch, endschnelle Fahrerinnen loszuwerden, was ja auch funktioniert hätte, aber dann hätte man halt weiterfahren müssen.
Ja, ich habe das auch gar nicht verstanden, was dann da wirklich hinten passiert ist, weil zu dem Zeitpunkt waren sie ja also schon so weit weg, dass halt mit so einem Hin- und Her-Attackiere ja sie nirgendwo mehr hingekommen wären. Also man hätte halt einfach frühzeitig anfangen müssen, konsequent mit den Helferinnen das Loch zumindest klein zu halten und dann halt über Attacken zu sagen, okay, wir splitten die Gruppe und fahren mit einer kleinen Gruppe wieder nach vorne und holen die ein. Aber bei dem, was sie so gemacht haben, war das halt einfach dann immer so ein Stop and Go. Dann haben sie attackiert, dann ist es ein bisschen auseinandergeflogen. Dann ist aber keiner konsequent weitergefahren. Dann ist alles wieder zusammengelaufen. Und am Ende war es ja auch völlig wurscht, weil es ging ja überhaupt nicht mehr um den Sieg dann.
Genau.
Weil am Ende, was bringt es dir, wenn du Voss abhängst? Ja, okay, aber du sprintest nur noch um Platz 3. Da hat das alles nichts gebracht, dass du sie hast irgendwo stehen lassen.
Ja, und gleichzeitig auch Canyon SRAM hätte eigentlich sagen können, wir fahren jetzt einfach weiter, weil eine Paula Blasi ist gerade abgehängt und Antonia ist noch dabei, weil Antonia sah zu dem Zeitpunkt deutlich besser aus als eine Blasi. Und natürlich ist der Fokus bestimmt nicht auf dem weißen Jersey, aber trotzdem nice to have. Und man hätte ja sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, indem man einfach nachgestellt hätte oder nachgefahren wäre. Dann Blasi los wird, die hat auf einmal 30 Sekunden auf eine Niedermeyer, was ja trotzdem extrem hilft am Ende.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ja, da hat mir auch irgendwie so die Konsequenz bei vielen Teams gefehlt, da wirklich irgendwie ja so richtig was zu machen. Es war alles ein bisschen wirr.
Es war wirr, es war halt nur, wie gesagt, sehr interessant, weil man so ein bisschen einen Eindruck bekommen hat über die Stärken und Schwächen der Fahrerinnen. Natürlich wieder, es wird nicht entschieden in den punchy kurzen Anstiegen und vielleicht fällt es Napoleon auch deshalb so schwer, weil sie halt einfach auf was ganz anderes trainiert hat. Aber natürlich trotzdem schwierig zu sehen, oh, die hat auf einmal eine sehr substanzielle Lücke zu den anderen GC-Fahrerinnen und eine Kim Le Court-Pinard sah einfach super gut aus, hat alle unter Druck gesetzt und auch so richtig Boss-Move-mäßig, so sie attackiert im Anstieg. Fährt dann weiter hinter der Kuppe, hinter ihr wird gehechelt, Vollering, Kasia, alle am Ende und sie nimmt ihre Flasche und trinkt einen Schluck. Also es war so ein richtiger Boss-Move.
Ja, also die ist auf jeden Fall super stark. Ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, ihr fehlt halt so das Team, weil am Ende war das halt ihr Trikot to lose auch am Ende. Sie wäre in Gelb gefahren, hätten sie die Spitze nochmal eingeholt. Und sie hat ja dann wirklich immer wieder versucht zu attackieren, aber sie hatte dann auch keine Teamkollegin mehr, um da so wirklich nachzufahren. Wie gesagt, man hätte da von Anfang an mehr gegensteuern müssen und halt direkt hinterherfahren müssen, das Loch nicht so groß werden lassen, wo sie halt noch Teamkolleginnen hatte. Ja, eben mit so Teams wie EF und Wismar sich da zusammentun, um da wirklich auf Etappensieg zu fahren. Bei Canyon kann man auch sagen, okay, die haben andere Prioritäten. Die wären im Zweifel ja auch nicht mit um den Etappensieg gefahren, weil sie einfach nicht die endschnellen Leute noch in der Situation hatten. Aber ja, für Kim Le Court-Pinard war das auf jeden Fall, also ein Tag, wo sie zeigen konnte, wie stark sie ist, aber dann auch ein verlorener Tag, weil das halt ihrem Ergebnis nichts gebracht hat.
Genau. Und man muss ja auch trotzdem dazu sagen, wenn wir jetzt doch mal den Vergleich anstellen mit der Männertour. Bei den Männern, es sind 3 Wochen. Ein Tag nicht im Jersey zu sein, eine vergebene Etappe, ist trotzdem krass. Aber mal 1-2 Tage das Trikot nicht zu haben, ist nicht so krass wie bei einer Rundfahrt, die 9 Etappen hat. Weil es einfach schon auf der größten Bühne, die man jetzt für einen Frauenradsport hat, einfach eine richtig vergebene Chance für ein Team. Und man muss auch dazu sagen, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, auch so ein bisschen der Move von Movistar. Ich meine, Marlene hätte jetzt dann alleine nachstellen müssen, aber man hätte schon versuchen können, diese Lücke kleiner zu halten, weil ich glaube,
wie wir gehört haben, wollen sie ja in Gelb fahren.
Genau, weil der Plan war ja schon heute im Zeitfahren. Wie gesagt, wir nehmen jetzt vor dem Zeitfahren auf, am Dienstag ins Gelbe zu fahren. Und das wird, glaube ich, jetzt gar nicht mal so einfach.
Weil 2 Minuten sind verdammt viel. Ich meine, klar hat der Sigrid Haugstedt sich gestern richtig wehgetan, aber auf 20 Kilometern muss er auch erstmal 2 Minuten auf die gut machen. Es ist jetzt nicht sicher, dass sie das Trikot heute verliert und Marleen sie da quasi schlagen kann. Und ja, deswegen auch, was die betrifft, sage ich mal, ein bisschen fragwürdig, dass sie da nicht so richtig hinterhergesetzt haben. Und auch für Kim Lecourt-Pinard, glaube ich, war das halt die beste Möglichkeit, das Trikot zu übernehmen.
Ja.
Gestern. Also man weiß nicht, wie viel Zeit sie im Zweifel morgen verliert, ob sie das dann schafft. Ich schätze sie super stark ein, aber ob sie dann die Tage danach nochmal dann schafft, ins gelbe Trikot zu fahren, weil kann ich auch nicht sagen. Also das wäre gestern auf jeden Fall eine sichere und ja die beste Wahrscheinlichkeit gewesen, da ins gelbe Trikot zu fahren.
Plus einen Etappensieg einzufahren. Und man muss sagen, beim Giro im Bergzeitfahren hat eine Haugstedt 2 Minuten auf Reuser verloren, wo man aber auch sagen muss, da ist Reuser halt auch einfach super stark im Anstieg gefahren, ja auch außerhalb des Zeitfahrens. Das heißt, das kann man nicht so richtig zählen, aber ein bisschen vergleichbares Rennen oder Zeitfahren, letztes Jahr WM, da hat sie 3 Minuten auf Reuser verloren. Es waren aber auch 30 Kilometer. Das heißt, wenn man es runterrechnet, dann sind es knapp diese 2 Minuten.
Da muss man jetzt auch nochmal sagen, so ein gelbes Trikot, das beflügelt ja natürlich
auch
nochmal.
Und das kommt noch dazu.
Also da haben schon ganz andere Fahrerinnen auf einmal Leistung gebracht, die man nicht erwartet hätte. Also ich erinnere mich da noch an Katrin Hammes bei der Thüringen-Rundfahrt, die wirklich weit weg ist von der Zeitfahrerin, die dann auf einmal da auch übelst das starke Zeitfahren gefahren ist, weil sie einfach im Führungstrikot oder um den Gesamtsieg da gefahren ist. Da werden nochmal ganz andere Leistungen freigesetzt.
Und wenn Uno X auch eine Sache kann, dann ist halt auch nochmal ein bisschen mehr Aero-Spaß zu machen als andere Teams. Gut, im Vergleich zu Reuser jetzt nicht unbedingt, aber die werden auch nochmal das Letzte rausholen auf jeden Fall. Und man hat ja auch gestern bei Haugstedt gesehen, die war die eigentlich nie groß in den Drops, sondern immer in Aero-Position.
Die konnte das super gut halten. Also über so eine lange Zeit alleine vorne raus und da so die Aero-Position zu halten, das war schon stark, was ja oft bei Frauen aufgrund fehlender Stabilitätsmuskulatur und sowas oft gar nicht so einfach ist. Also
sprich aus Erfahrung, Lynn.
Nee.
Gut. Über Aero müssen wir auch gleich eigentlich noch sprechen.
Machen wir Vorschau fürs Zeitfahren.
Ja, also auf jeden Fall ähnlich wie bei der Männertour tatsächlich. Wir haben plötzlich Uno X überraschend im gelben Trikot. Ich glaube, für alle überraschend und für Uno X selber auch überraschend. Ja, also ich sag mal so, erste Woche Männertour vergleichbar mit der 3. Etappe Frauentour hier in dem Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Hoffen wir mal nicht, dass das für Uno X ausgeht wie beim letzten Mal und sie heute stürzt. Aber wir würden uns wünschen, auch so für die Spannung, und wir sind ja grundsätzlich, glaube ich, immer so für den Außenseiter. Ich hätte nichts dagegen, wenn sie, also sorry Liane, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie heute gelb noch behält.
Nee, auf jeden Fall. Also klar, Marleen würden wir es auch gönnen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber dass der Effort, den sie gestern gemacht hat, über halt eben auch das längste Solo, das jemals bis jetzt bei der Tour da gefahren wurde, dass sie dafür vielleicht noch ein bisschen länger belohnt wird.
Vor allem auch einfach ein sehr sympathisches Interview am Ende. Sie wurde gefragt, ob jetzt ein Traum wahr wird. Und sie sagt, sie fühlt sich so, als müsste sie jetzt Ja sagen. Aber eigentlich hat sie sich das nicht erträumen können. Und deshalb fühlt sie es einfach nur total unreal an eigentlich, weil sie einfach überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Das fand ich einfach sehr, sehr ehrlich und sympathisch.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon außerhalb ihrer Vorstellungskraft gewesen oder außerhalb der Vorstellungskraft von vielen. Klar träumt man irgendwie groß, aber ja, das ist ja nichts, was man, also ich glaube, wenn man ihr das vorher gesagt hätte, dann hätte sie gesagt, auf gar keinen Fall. schaffe ich das.
Und wir auch, muss man sagen.
Richtig.
Und offensichtlich alle sportlichen Leiter auch.
Ja. Jeder unterschätzt.
Hier noch ein kleiner Service-Hinweis. Ihr könnt im Wattbüro nicht nur was gewinnen, nämlich einen Ergon-Sattel für Frauen und einen Ergon-Sattel für Männer, sondern auch euer gelerntes Wissen der letzten Folgen direkt anwenden und die Tour de France Femme noch ein bisschen spannender für euch gestalten, indem ihr fleißig beim Wattbüro mitmacht. Wir packen euch die Infos dazu in die Shownotes. Viel Spaß!
Okay, naja, dann vielleicht noch zur Aerodynamik-Debatte jetzt mit dem Zeitplan, was heute kommt. Aerobrüste.
Aerobrüste und entsprechende UCI-Kontrollen. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, warum das plötzlich sowas Neues sein soll, weil ich meine, die Männer machen das genau so wie die Frauen schon immer beim Zeitfahren. Und jetzt eben auch, weil die Aerodynamik auch bei normalen Straßenrennen einfach, also Straßenrennen in Anführungsstrichen, wichtiger wird, macht man es halt auch im normalen Straßenrennen. Und wenn man mal drauf achtet, die Männer nach dem Zeitfahren haben auch alle ihr Radio vorne stecken, weil man halt einfach weiß, es macht schneller. Und ob man das Radio dann halt pur reinsteckt oder ob man das Radio dann noch in den Socken steckt oder ob man halt den Socken dann noch in den BH steckt, der sowieso mit Padding kommt, da finde ich die Diskussion ja auch schon so richtig wild. Versucht mal einen Sport-BH zu finden, der nicht mit Padding kommt.
Ja, also zum Einordnen, es ist jetzt gerade eine Debatte, dass halt Fahrerinnen ihren Sport-BH quasi ausfüllen, um vorne die Lücke zu schließen, weil es eben aerodynamisch von Vorteil ist, größere Brüste zu haben oder halt einfach was vorne zu haben, um die Lücke zwischen den Armen zu schließen, um da aerodynamischer zu sein. Und ja, das ist halt, also Fahrerinnen wie wir, die jetzt vielleicht nicht die größte Oberweite haben, haben da im Verhältnis zu Fahrerinnen, die halt eine große Oberweite haben, einfach einen aerodynamischen Nachteil, sage ich mal. Dafür haben wir einen Gewichtsvorteil. Man kann es immer drehen und wenden, wie man will. Aber es ist jetzt halt eben bekannt geworden, dass Fahrerinnen da wohl nachhelfen, um halt die Brust etwas größer zu machen. Ich meine, wie im normalen Leben, da gibt es so einen Push-Up-BH, wo man dann versucht, das alles ein bisschen größer zu machen. Und jetzt möchte die UCI Kontrollen einführen, um das eben zu prüfen, dass da jetzt niemand was reinsteckt. Und ich bin auch zum Beispiel, ich stecke mein Radio immer vorne in BH rein, im Straßenrennen, im Zeitfahren eigentlich immer. Es gibt zwar so eine Tasche hinten am Rücken, aber erstens finde ich es da total unangenehm, weil mir drückt es dann da so auf die Rippen drauf. Zum anderen ist es unaerodynamischer. Zum dritten weiß ich immer nicht, wenn man dann da drauf fällt, weil man fällt dann schon eher auf den Rücken als vorne auf den Brustkorb. Fühle ich mich da einfach besser, wenn ich das vorne drin habe. Dann, auch wenn mal was mit dem Radio nicht stimmt, kommt man halt da vorne schneller nochmal dran, um dann ins Auto zu gehen, das Radio zu tauschen und sowas. Hat halt einfach viele Vorteile. Das so zu machen, ist ja auch nicht verboten. Und es gibt eben Fahrerinnen, die das halt ein bisschen ausweiten. Man munkelt und dann gerade fürs Zeitfahren und so halt dann doch nochmal einen dickeren BH unter den Sport-BH ziehen oder sich da versuchen, irgendwelche Socken reinzustecken, was halt nicht erlaubt ist. Ich meine, ja, wie du eben schon gesagt hast, jeder normale Sport-BH kommt schon mal mit einem Padding. Wie macht man da die Regel? Ist genau. Das dann nicht erlaubt? Dürfen wir nur noch ohne BH fahren? Das kann man auch nicht bringen.
Ja. Wo zieht man die Grenze?
Wo zieht man schwierig. Die Grenze? Und jetzt wollen sie Kontrollen nach dem Rennen einführen. Da weiß ich auch nicht, wie sie das machen wollen. Sie können ja da nicht einfach ein Zelt hinstellen, wo dann jede Fahrerin hingehen muss und sich einmal komplett oben frei machen muss.
Also vor 7 Stunden hat Velo gepostet, dass es jetzt Pre-Checks on Riders Equipment, Race, Spare Bike, Respective Accessories und Devices gibt. Und die werden durchgeführt von 2 appointed UCI Technical Commissaires. Sandro Cocchioni und Alexandre Nuhaut, anscheinend Männer, with the support of Magali Barb for the check of the jersey in the start area. Also anscheinend haben die eine Frau dabei, die dann jetzt die Trikots untersuchen soll. Wahrscheinlich auch einfach auf ausgefüllte BHs.
Ja, das also finde ich ganz schwierig. Klar sind das die Regeln und irgendwie muss man da eine Lösung finden im Zweifel. Aber wie gesagt, wo zieht man die Linie? Welche Sport-BHs sind erlaubt, welche sind nicht erlaubt? Wie will man das umsetzen? Keine Ahnung, machen wir dann demnächst wie halt die Größenkategorien, machen wir dann BH-Körbchengröße-Kategorien und dann, wenn eine Fahrerin, die als A-Körbchen in der Liste steht, auf einmal größere Brüste hat, die wird dann kontrolliert oder also?
Ja, auch das, also ich meine ganz ehrlich, periodenabhängig oder beziehungsweise zyklusabhängig variiert deine Brust, also gilt wahrscheinlich nicht für jeden, aber ich glaube für einen großen Teil der Frauen variiert eine Brust auch gerne mal zwischen einem A- und einem B-Körbchen oder einem B- und einem C-Körbchen. Und also wie wollen wir das dann festlegen? Und haben wir jetzt dann immer eine weibliche Kommissärin, die dann am Anfang irgendwie die Brust abtastet? Und manchmal denke ich mir halt auch einfach nur Lenkerbreiten, Sitzposition, BH-Padding. Also irgendwann denke ich mir auch einfach so, man kann es auch übertreiben.
Das ist auch wieder die neue Sockenlänge.
Das ist die neue Sockenlänge, genau.
BH-Körbchengröße ist die neue Sockenlänge. Ja, also und dann, wie gesagt, wo willst du das denn kontrollieren? Dann stellst du da so ein Zelt hin, wo zwischendurch dann noch so Löcher drin sind, wo dann irgendwelche Leute davor stehen und noch versuchen, da durchzufotografieren, wo sich die Mädels da drin ausziehen. Ja. Das kannst du ja alles. Und dann brauchst du ja einen extra LKW, der blickdicht überall verschlossen ist, wo man dann wirklich reingehen kann, dass es ein abgeschlossener Raum ist, weil einfach so ein Zelt mit Planen an der Seite, da sind ja immer irgendwelche Löcher da drin, da zieht sich doch keiner aus.
Und vor allem, was mich daran auch irgendwie wieder nervt, dann, also wenn man sich die Männerrennen anschaut, dann sieht man auch, dass die sich alles Mögliche da vorne reinstopfen. Und da interessiert es wieder, also weißt du, denke ich mir so, ja, und da interessiert es dann keinen, wenn dann ein Mann plötzlich vorne drei Hobel hat. Also weißt du, da denke ich mir so, das muss doch auch auffallen, dass dann auf einmal alle Männer ein B-Körbchen tragen auf einmal.
Ja, ich finde es auch ganz schwierig, wie man das umsetzen will.
Naja, also es kam, glaube ich, bei allen, das hat man auch in den Kommentaren gelesen, jeder dachte, das ist ein verspäteter April-Scherz im August. Anscheinend nicht. Also die UCI hat nicht den 1. August und den 1. April vertauscht. Die meinen es ernst.
Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich sehe halt auch die Umsetzung von dem Ganzen überhaupt nicht passieren. Also wie sie das kontrollieren wollen.
Ja, einen witzigen Kommentar habe ich nur gelesen, wo eine geschrieben hat, naja, immerhin trägt man nachts kein BH, das heißt, es gibt keine 2 AM-Checks.
Ja.
Hat mich amüsiert.
Richtig.
Ja. Wir sind weiterhin gespannt. Wir sind gespannt, wie die Checks heute ablaufen. Wir sind gespannt, wie das Zeitfahren heute abläuft. Ja.
Ich bin auch gespannt auf die Morvan-Tour-Etappe. Ich habe gehört, da plant man auf jeden Fall schon an Alternativen. Also man hofft natürlich, die Etappe normal fahren zu können, aber aufgrund von Waldbränden und ja einfach Brandrisiko kann es sein, dass die Etappe geändert werden muss. Ich habe jetzt gehört, dass sie auf jeden Fall den Mont Ventoux fahren wollen, da eventuell die Anfahrt jetzt nur ändern. Da lässt sich auf jeden Fall auch noch abwarten, ob die Etappe normal wie geplant läuft oder dass da nochmal Änderungen gibt.
Stell dir erstmal vor, dann wird die Etappe geändert und dann haben sich alle Teams verzockt.
Ja,
das ist
auf
so
einmal
krass.
Mont Ventoux-Etappe nicht mehr da, dann wird es aber ganz schön eng für viele.
Ja, ja.
Das so würde das Rennen einfach komplett auf den Kopf stellen.
Also dieses Jahr hat der Klimawandel auf jeden Fall extrem viel Einfluss auf den Radsport, muss man sagen.
Ja, auf
aber,
jeden Fall.
Ja, wir haben es schon besprochen, darauf müssen wir uns wohl einstellen. Ja, ich glaube, dann haben wir es, ne?
Ja,
du hast noch ein paar.
Noch einen Aufruf. Ich hatte das auch schon in meiner Instagram-Story geteilt. Und wir werden das auch nochmal in den Folgenpost dazu machen und auch nochmal auf dem Besenwagen-Account scheren. Die ukrainische Bahnfahrerin Anna Kolitsuk ist letzte Woche oder vorletzte Woche in Italien in Fiorenzola beim Bahnrennen schwer gestürzt, hat sich da eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugezogen und ja, kämpft da jetzt gerade in Italien quasi mit dem Ganzen und da gibt es jetzt einen Spendenaufruf und ja, wir hoffen natürlich, dass wir hier ein paar Leute bewegen können, die ein bisschen Geld über haben und ihr da vielleicht helfen können, die ganzen Reha-Maßnahmen und alles, was sie da so braucht, zu bezahlen und da, ja, wie gesagt, wenn man was über hat, vielleicht da eine kleine Spende zu ihr schicken kann, um sie da zu unterstützen, weil das wird einfach ein verdammt harter Kampf für sie und um sie da zumindest finanziell ein bisschen zu unterstützen, ja, würde es mich freuen, dass wir da in der Radsport-Community ein bisschen zusammenstehen und da die ein oder andere Spende vielleicht zusammenkriegen.
Ja, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes und in unsere Stories. An der Stelle auf jeden Fall schon mal trotzdem gute Besserung für den wahrscheinlich langen Weg, der ihr bevorsteht.
Ja, genau. Das ist immer nicht schön. Ich meine, der Sport hat viele Risiken und ja, für welche, die dann da wirklich schwerwiegende Verletzungen davontragen, dass wir wenigstens dann als Radsport-Community zusammenstehen und die versuchen, bestmöglich zu unterstützen mit den Möglichkeiten, die wir haben.
Gut, Leni.
Genau, dann watch the FAM. Guckt euch die nächsten Etappen der Tour an. Wir werden sie auf jeden Fall angucken. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Und wir haben noch einen kleinen Einspieler von einer Stimme, die euch wahrscheinlich jetzt mittlerweile bekannt vorkommt, wenn ihr über die ARD die Tour anschaut. Clara Koppenburg kommentiert ja das Frauenrennen mit und hat uns auch nochmal aus Frankreich so einen kurzen, eine kurze Zusammenfassung, so wie wir das jetzt auch im Podcast gemacht haben, von den ersten 3 Etappen geschickt. Und das spielen wir sozusagen als
Outro
hier noch ein. Vielen Dank, Clara. Und ja, ihr habt euch wahrscheinlich an ihre Stimme gewöhnt. Deshalb jetzt nochmal auch ein paar Einblicke von Clara aus Frankreich. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und hören uns nach der Tour.
Tschüssi.
Tschüss.
So, als kleines Zwischenresümee. Die ersten 3 Etappen liegen bereits hinter uns. Und bisher fand ich es absolut spannend. Das war toll anzuschauen. Verschiedene Renntaktiken, aber auch die Rennkulisse in der Schweiz und alles. Ich finde es fast interessanter, also klar, total beeindruckend. Lorena Wiebes gewinnt 2 Etappen, ist in Gelb und ja, mit einer Sprintdominanz. Ich glaube, das war uns aber allen bewusst. Wobei ich schon beeindruckend fand, wie sie die 1. Etappe gewonnen hat, weil das, ich bin im Berg selber abgefahren und der hat es schon in sich. Es kam mir aber zugute, dass alle GC-Fahrerinnen einfach nicht wirklich mit vollem Herzen gefahren sind. Also es haben schon immer wieder welche attackiert, aber nie wirklich so, dass es sie mal durchgezogen hätten, weil die sich einfach die ganze Zeit gegenseitig so beäugt haben. Und so konnte sie sich dann immer wieder erholen, Lorena Wiebes. Und so hat dann wurde der Sieg eigentlich fast geschenkt. Gestern ganz klare Sprintetappe. Es waren zwar 2, 3 richtig knackige Anstiege drin, aber ja, sie hat jetzt mehrfach gezeigt, dass sie da eine gute Bergfahrerin oder bergfeste Sprinterin ist. Heute dann absolut verdient und richtig emotional der Sieg von der Norwegerin Haugstedt. Und das war, mein Herz schlägt immer für die Ausreißer. Das ist alles so das Offensichtliche. Was ich aber viel spannender finde, ist so die ganze Taktik, die dahinter eigentlich irgendwie entsteht bei den Gesamtklassementfahrerinnen. Bisher, finde ich, haben die überhaupt, also noch gar nicht viel gezeigt oder das Rennen in die Hand genommen. Es war sehr defensiv in meinen Augen. Natürlich gab es hier und da die eine Attacke, aber hauptsächlich eigentlich von Kim LeCourt. Sie ist für mich bisher diejenige, die das Rennen am meisten in die Hand nimmt und auch wirklich um jede Sekunde kämpft und auch die anderen so ein bisschen aus der Reserve lockt. Die anderen GC-Fahrerinnen, Marlin Reusser, Kasia Niewiadoma, Demi Wollering, Pauline, die fahren in meinen Augen auch eine Elisa Longoborgini super defensiv bisher. Es ist wirklich ein reines keine Sekunden verlieren, anstatt Sekunden gewinnen. Und das wird sich dann sicherlich beim Zeitfahren das erste Mal ändern. Dann finde ich auch ganz spannend die Diskussion um Paula Blasi. Eine super, super starke junge Fahrerin, bereits die Vuelta gewonnen und die Interviews, die man da mitbekommt, wenn man zum Beispiel die Teamchefin oder die sportliche Leiterin von UAE da wirklich aus der Reserve lockt und sagt, hey, ihr habt die stärkste Fahrerin und sie ist in der Helferrolle, warum? Und dann da diese, ja, naja, ich unterstelle ihnen jetzt die Lügen oder so, aber dass man sagt, ja, das hat nichts mit dem Vertrag zu tun oder solche Sachen. Das finde ich super spannend zum Anschauen. Wobei man heute schon das Gefühl hatte, okay, Paula Blasi kam dann doch hier oder da auch mal kurz an ihre Grenzen, sagt aber auch immer wieder in Interviews, das liegt auch vor allem an der Positionierung. Und sie hat auch immer wieder betont oder so zwischen den Zeilen heraushören lassen, dass sie so sagt, I'm riding alone. Das heißt, sie hat wirklich gar keinen Hinterhalt oder so von ihrem Team, was ja dann auch ganz klar die Rollenverteilung zeigt, dass UAE komplett für Elisa Longoborghini oder auch Dominika Vlodacek fahren möchten, die ja auch letztes Jahr super gefahren ist. Und diese ganze Thematik finde ich extrem spannend, das weiter mitzuverfolgen. Wird sich Paula dem unterwerfen und einfach als Helferin sein und sagen, okay, mein letztes Jahr bei UAE, nächstes Jahr greife ich dann die Tour an. Oder kommt es dann doch plötzlich zum Einbruch von Elisa Longoborghini und Paula kommt dann doch auf eigene Resultate. Ja, das bleibt weiterhin spannend. Auch spannend, die Doppelspitze von Canyon mit Antonia Niedermayer und Kasia Niewiadoma. Ja, bisher ist es wirklich klar geäußert, dass Antonia in der Helferrolle für Kasia ist, aber wir wissen alle, Antonia ist eine super starke Zeitfahrerin und die wird da sicherlich sich dann erstmal im Gesamtklassement vor Kasia vordrängeln. Und dann aber in der nächsten Etappe sind es wirklich kurze, knackige Anstiege, also eher für Kasia, dann beim Mont Ventoux aber eher wieder für Antonia. Ich denke, dass diese Doppelspitze super gut ist, weil es kann immer einem was passieren. Man hat es bei den Männern so gesehen, wie schnell es geht. Von daher bin ich ein Fan von dieser Doppelspitze und wünsche natürlich beiden das Allerbeste als Fan von deutschen Teams und auch Fan von Antonia Niedermayer. Ja, von daher finde ich, bisher ist alles super spannend. Das Rennen ist noch total offen, unentschieden und hoffe, dass es dann nach dem Zeitfahren endlich in die richtigen Attacken geht und das Battle so richtig beginnt.